in einer Gemeinde ist nun einmal nicht jeder gleich. Es ist im Gegenteil jeder anders als Persönlichkeit, als Individuum. Und in unserem Verhältnis zu Gott sind wir natürlich alle gleich, das sagt die Schrift sehr deutlich. Aber nicht in unseren Aufgaben und Diensten. Da gibt es Unterschiede und wir haben in den letzten Tagen auch über diese Unterschiede schon gesprochen. Wir haben über die Diener in der Gemeinde gesprochen und ihre speziellen Aufgaben, über die Ältesten gestern. Und heute soll das Thema sein, das Verhältnis der Gemeinde zu ihren Ältesten. Also wie hängt das überhaupt miteinander zusammen? Wie soll das auch gut funktionieren? Wenn ihr euch an den ersten Vortrag erinnert, also für die, die da waren, geht das natürlich nur am Sonntag, wo wir über diesen Dreischritt gesprochen haben, Geist, Gemeinschaft, Ordnung. So entsteht immer eine neue Gemeinde. Zuerst wirkt Gottes Geist, schenkt Neugeburt. Diese Menschen, die neu geboren sind, haben dann Gemeinschaft miteinander und die Gemeinschaft bedingt eigentlich auch eine gewisse Ordnung. Sonst kann eine Gemeinschaft nicht wachsen, sonst kann Leben nicht vorankommen. Ich möchte das anhand einiger Fragen oder beziehungsweise einiger Aussagen heute Abend gliedern. Erstens, wie bekommt eine Gemeinde Älteste überhaupt? Wie geht das? Wie ihr wisst, ich komme ja aus alten Brüdergemeinden. Also in den Gemeinden, in denen ich jetzt jeweils schon, also je nachdem, wo wir gewohnt haben, also einige Jahre war, das sind durchweg alles alte Gemeinden, manche mehr als 100 Jahre alt. Und da haben sich natürlich auch gewisse Strukturen entwickelt und ich kann nicht behaupten, dass das immer biblische Strukturen sind. Und in so einer alten Gemeinde das mal zu wagen, dann Strukturen zu ändern im biblischen Sinn, das ist also unendlich schwer. Das ist unendlich schwer. Ich habe es an ein paar Stellen inzwischen miterlebt, wie das geht. Und musste mir eben von daher auch sehr viel Gedanken darüber machen, ja, wie bekommt denn eine Gemeinde Älteste? Zur Zeit des Neuen Testamentes war das noch relativ einfach. Da sind die Ältesten von den Aposteln einerseits eingesetzt worden, beziehungsweise von den Mitarbeitern. Oder Paulus hat das zusammen mit seinen Mitarbeitern gemacht. Manchmal haben es die Mitarbeiter auch alleine gemacht, später. Das war unterschiedlich. Zum Beispiel Titus im Auftrag des Paulus setzte also selbstständig Älteste ein auf Kreta. Und deswegen hat Paulus in seinem Brief dem Titus ja einige Kriterien geschrieben, also wie man, ja, worauf man achten soll, wenn man Älteste sucht in einer Gemeinde. Und wir haben also gestern und auch vorgestern bei den Diakonen schon über die Kriterien gesprochen. Und das sind durchaus völlig andere Kriterien, als sie gelten in einer Demokratie. Wir in unserer heutigen Zeit neigen natürlich dazu, die Demokratie als sowieso die beste Staatsordnung, die es weltweit gibt, zu sehen und das unwillkürlich, ohne uns was Böses dabei zu denken, das auf die Gemeinde übertragen. Aber das hat Gott so nie gesagt. Es gibt in der Gemeinde nicht die Leitungsform einer Demokratie, sondern die Leitungsform von einer Ältestenschaft. Und die Frage ist natürlich, ja, wie kommt man dazu? Ich lese nochmal den Vers bei Titus, Titus 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen bzw. einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Das heißt, Gemeinden in Kreta gab es schon länger. Die hat nicht der Titus gerade gegründet, sondern die wurden vorher schon gegründet, bevor Titus hinkam. Titus war eine relativ stabile Persönlichkeit, stabiler, weit stabiler als Timotheus, der wohl etwas ein empfindsameres Gemüt hatte und mit den Kretern wahrscheinlich nicht fertig geworden wäre, menschlich gesehen. Aber der Titus, vor dem hatten sogar die Korinther Respekt, der hat da kräftig aufgeräumt gehabt mal. Und, aber die hatten solchen Respekt, also das war ein, nicht, dass sie Angst hatten, die haben den sogar geliebt dann. Das hat Paulus nicht geschafft, interessanterweise. Und dieser Titus, der arbeitet jetzt also auf Kreta. Das heißt, Paulus hat die Gemeinden auch verlassen, ohne dass er gleich Älteste eingesetzt hat. Das habe ich gestern schon mal erwähnt. Manchmal ist eine Zeit vergangen. Und in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, da ist ja was passiert. Da existierten die Gemeinden ja, da hatten die ja auch Versammlungen, da hatten die ja auch Leute, die gepredigt haben. Da haben schon irgendwelche Leute eine Verantwortung gesehen und haben angefangen zu arbeiten. Etwa im Gebiet von Galatien, wo Timotheus auch zu Hause war, Lystra, Ikonium, da erfahren wir dann, dass, also der Timotheus hat sich wahrscheinlich bekehrt bei wohl noch bei der ersten Missionsreise des Paulus oder wenigstens kurz danach, wahrscheinlich noch als Paulus da war, bei der zweiten Missionsreise, da hat der Timotheus schon ein gutes Zeugnis in beiden Gemeinden und die waren immerhin 40 Kilometer voneinander entfernt. Dieser junge Mann. Das heißt also, da waren noch keine Ältesten da. Ja, das kam also dann später. Also so fängt es einfach an. Es kristallisieren sich erstmal Leute heraus, die die Notwendigkeit sehen, dem Herrn zu dienen und natürlich auch den Geschwistern zu dienen, die natürlich auch das nötige Rüstzeug haben, wie Timotheus, der kannte das Alte Testament in- und auswendig. Das haben ihn die beiden Frauen in seiner Familie beigebracht, also seine Großmutter und seine Mutter. Der Vater war ja Grieche, der hat wahrscheinlich wenig Ahnung gehabt davon. Timotheus sollte später auch Älteste einsetzen, also meistens ist das nicht gleich am Anfang der Gemeindearbeit. Man stellt sich natürlich die Frage, wer hat denn heute Vollmacht, Älteste einzusetzen? Ja, wer macht denn das? In vielen Brüdergemeinden hat man viele Jahre, und zum Teil glaubt man sie heute noch, eine Theorie geglaubt, eine Lehre von John Nelson Darby. Man nennt sie die Verfallstheorie, die also so sagt, niemand hat eigentlich das Recht, Älteste einzusetzen, denn wir haben heute keine Apostel mehr, also können wir das nicht mehr machen. Man hat sich dann so ein bisschen herausgeredet, es gab einen Trick oder eine Notlösung, dass man gesagt hat, natürlich haben wir Männer, die Ältesten Dienste tun. Ja, wir haben schon Ältesten Dienste, wir haben aber keine Ältesten, also die durften auch nicht bekannt sein. Das heißt, ja, also wenn du genau hinguckst, dann merkst du schon, wer das ist. So hat man das in alten Brüdergemeinden gesagt. Aber man hat sich sehr gescheut, sie zu nennen. Nun, Darby hat seine Verfallstheorie natürlich abgeleitet aus bestimmten Beobachtungen der Schrift, auch aus dem Alten Testament. Aber es hat, es ist eine Theorie, die nicht auf eindeutigen Schriftaussagen beruht, sondern nur auf Indizien. Und von daher muss man an dieser Stelle sehr vorsichtig sein. Das Neue Testament sagt es offensichtlich doch anders, denn es setzt überall Älteste voraus, als größte Selbstverständlichkeit, dass sie da sein sollen. Aber, und das ist unser Dilemma, will ich es nicht unbedingt sagen, es ist ein gewisses Problem schon, die Schrift hat also keine befehlenden Anweisungen gegeben, wie man zu Ältesten kommt, sondern die Schrift hat berichtet, Paulus hat Älteste eingesetzt, zum Teil sogar zusammen mit seinen Mitarbeitern gewählt, steht da so ein Ausdruck. Das meint aber nicht, dass die Gemeinde gewählt hat, sondern die Mitarbeiter haben gewählt. Und das waren 3, 4, 5, das heißt, sie haben sich zusammengesetzt und überlegt, was glaubt ihr, wir sind heute in der Stadt XY, ja, und wer von den Geschwistern, was denkst du, wer sollte Ältester sein? Du hast mal mit dem gesprochen, du hast den kennengelernt, du weißt das aus dem Hintergrund. Wer sollte Ältester sein? Ja, so haben sie das gemacht, praktisch. Manchmal musste das Timotheus alleine machen, dann später in Ephesus. Titus musste es dann später alleine machen auf Kreta, wahrscheinlich an etlichen Orten, wo dann auch Gemeinden entstanden waren. Das heißt, wir haben Berichte. Wir haben keine Anweisung, also ein Ältester muss gewählt werden mit 2/3 Mehrheit aller Gemeindeglieder oder so. Das steht nirgendwo in der Schrift. Ein Ältester muss sich, oder das wird der, der die größte Durchsetzungskraft in der Gemeinde hat. Ja? Das steht auch nicht in der Schrift. All diese Dinge stehen nicht da. Wie dann? Jedenfalls, dass es keine solchen befehlenden Anweisungen gibt, daraus folgt nicht, dass es heute keine Ältesten mehr gibt, sondern dass die Gemeinde schon einen gewissen Freiraum hat bei der Einsetzung von Ältesten. Und es scheint mir so zu sein, die Ordnung, die wohl der Schrift am nächsten kommt, scheint also die zu sein, dass Gott zunächst Männer zu Aufsehern macht, zu Ältesten macht, generell. Ohne, dass die es vielleicht selbst wissen, ohne, dass die Gemeinde das weiß. Also das, so würde ich sehen, das ist der Anfangspunkt. Das heißt, Gott gibt bestimmten Männern das ins Herz, sich um andere zu kümmern, so wie ein Hirt sich um Schafe kümmert. Er gibt Männern es ins Herz, für andere zu beten. Das ist dir nicht gleichgültig, dass da jemand auf einmal nicht mehr kommt. Der geht ihnen nach. Gott gibt es Männern ins Herz, sich zu Hause hinzusetzen und das Wort gründlich zu studieren. Von alleine, das hat ihnen niemand befohlen. Versteht ihr, Gott fängt an, so etwas zu tun. Das ist ganz gewiss die erste Phase. Und während diese Männer dann, ich rede also bewusst hier, um keine Missverständnisse zu erzeugen, bei den Ältesten geht es ausschließlich um Männer. Bei den Diakonen haben wir also auch schon drüber gesprochen, vorgestern. Da sind selbstverständlich auch Frauen dabei, aber diesen Dienst bei den Ältesten, die Schrift also redet hier immer eindeutig in diesem Zusammenhang von Männern. Und während diese Männer also den Dienst ausführen, das heißt, während sie sich mühen um andere, während sie andere ermahnen, erkennt die Gemeinde sie als Älteste. Sie erkennt sie zunächst. Sie kriegt also raus, wer das ist. Es geht nicht darum, dass die Gemeinde jemand zu einem Ältesten macht. Oder dass man sogar sowas wie einen Wahlkampf dann veranstaltet. Sondern die Gemeinde erkennt, was vorhanden ist. Und das ist also die offensichtliche Sicht der Schrift immer wieder, wenn es auch um Erkennen geht. Da geht es also um Begegnung mit dem, was Gott gegeben hat oder was Gott gesetzt hat. Und dann die nächste Phase wäre, die Gemeinde erkennt sie an. Es dürfte uns klar sein, dass keine Stimmenmehrheit einem Menschen das Herz eines Ältesten geben kann. Und wir haben gestern lang und breit und vorgestern auch schon über die Eigenschaften, auch die moralischen Eigenschaften der Ältesten geredet. Ja, merkt ihr dann, wie absurd das ist, wenn man jetzt eine Wahl veranstaltet? Ja, wie soll denn der auf einmal die Eigenschaften alle herkriegen, wenn er sie nicht vorher schon hat? Die Gemeinde bekommt Älteste vom Herrn, davon bin ich überzeugt. Der Herr sorgt für seine Gemeinde. Aber sie muss natürlich erkennen, wen sie bekommen hat. Die Geschwister müssen ja wissen, wer die Ältesten sind. Und da bin ich jetzt, und da will ich jetzt ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, beim zweiten Punkt, die Gemeinde soll die Ältesten erkennen. Ich denke, den ersten Schritt tut Gott, denn er gibt die Gaben, er gibt das Verlangen ins Herz, er bereitet einen Menschen vor. Und das darf durchaus auch so sein, dass man schon, wenn man also zur Gemeinde gehört, auch nach einem Ältestendienst trachten darf, auch persönlich. Und man sagt, ja, das möchte ich gern tun. Meistens passiert das, also ohne, dass man sich da irgendwelche Gedanken macht, also nicht, also im positiven Falle jedenfalls nicht, ich will auch mal der Erste sein in der Gemeinde, sondern irgendwie, jemand sieht die Verantwortung. Das fängt an, sagen wir mal, bei alten Gemeinden in der Jugendgruppe, also wo es eine etablierte Jugendgruppe gibt. Da sieht jemand die Verantwortung. Da kümmert sich jemand um die Leute. Das sind oft potenzielle Leute, die das später auch weitermachen. Auch wenn sie ein bisschen älter werden. Meistens sind die ja selber auch noch nicht so sehr alt, die Jugendarbeit machen. Aber so geht es ganz natürlich und normal weiter. Die Gemeinde soll die Ältesten erkennen. Ich lese zunächst einige Stellen zur Erinnerung. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Da ist Paulus auf seiner Reise nach Jerusalem und da steht geschrieben, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Das heißt, er hat einen Boten hingeschickt nach Ephesus an die Gemeinde und hat gesagt, die Ältesten sollen bitte zu mir nach Milet kommen. Am nächsten Tag waren die da. Das heißt, jeder in der Gemeinde wusste, wer das ist. Oder der Bote muss ja irgendjemand einen erstmal angesprochen haben. Und der wusste jedenfalls auch, wer gemeint ist. Und der hat dann weitere Boten geschickt zu den anderen. Der wusste auch, wo die wohnen. Und sagt, Paulus ist in Milet und er möchte, dass alle Ältesten rüberkommen. Da sind also wirklich die Ältesten gekommen und nicht die halbe Gemeinde. Nur die Ältesten. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 24 steht, grüßt alle eure Führer. Grüßt alle eure Führer. Also, ich erlebe das ja oft, dass mir Grüße mitgegeben werden an bestimmte Leute. Und manchmal muss ich sagen, also schreibt mir das bitte auf, ich vergesse das. Ich richte den Gruß schon gerne aus, also wenn ich es nicht vergesse. Aber ich muss ja wissen, an wen. Wenn ich jemanden grüßen soll, oder wenn hier der Verfasser des Hebräerbriefes das sagt, grüß eure Führer, dann mussten sie auch wissen, wer das ist. Jetzt die Stelle Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder, also Paulus und seine Mitarbeiter, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Hier muss man ein bisschen aufpassen bei der Formulierung. Zunächst steht hier das Wort Wahl, sie haben gewählt. Im Griechischen ein Wort, wir würden heute sagen, so auf Neudeutsch, wählen per Akklamation. Das heißt also wählen per Handaufhebung. Aber wenn man genau hinguckt, da merkt man sehr schnell, wer hat hier wen gewählt. Die Formulierung sagt es deutlich genug, als sie ihnen Älteste gewählt hatten. Sie, aus dem Zusammenhang geht ganz eindeutig hervor, dass das Paulus und seine Mitarbeiter sind. Ja? Die haben ihnen, nämlich der Gemeinde oder den Gemeinden, die sie jetzt auf der Rückreise durchzogen, denen haben sie Älteste gewählt. Das heißt, das hat sich etwa so vollzogen, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Man hat also miteinander gesprochen, die Mitarbeiter, und sie haben festgelegt, ob sie dabei abgestimmt haben oder ob sie das direkt gesagt haben. So ein Wort muss nicht also wirklich im Sinne verstanden werden, als ob das man wirklich die Hand gehoben hat dabei, sondern man hat sich abgesprochen und hat bestimmt auch sehr dafür gebetet und hat gesagt, der und der und der soll es sein. So war es damals. Wie erkennt heute eine Gemeinde Älteste? Das ist nun schwierig, sehr schwierig. Ich erzähle es einfach mal, wie wir es gemacht haben, damals in Wolgast. Das ist also eine kleine Stadt in der Nähe von der Ostsee, an der Peene, Peene-Mündung so ungefähr. Das ist eine alte Brüdergemeinde dort, die besteht schon lange. Einer der Väter der Brüderbewegung in Deutschland, Albert von der Kammer, der hat längere Zeit dort gewirkt. Manche kennen den vielleicht. Und naja, da gab es also sowas, die hatten eigentlich ein ganz anderes System. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese offenen Brüder. Also das ist also eine der Brüdergruppen, die es gibt. Die kommen mehr von Georg Müller her. Die anderen mehr die geschlossenen Brüder, die von Derby herkommen. Die haben sich ja in Deutschland dann vereinigt. Aber die hatten dann oft bloß Einzelpersonen als Führer. Also so ähnlich wie Baptisten Prediger haben, so hatten die Gemeindeleiter und die haben im Prinzip alles gemacht. Die hatten nur den einen Nachteil bei den Brüdern, die wurden nicht dafür bezahlt und mussten das auch noch neben ihrem Beruf machen. Als ich dann hinkam, da haben wir wenigstens angefangen, erstmal mit einer Brüderstunde, wie das an anderen Stellen üblich war. Wir haben also uns verantwortliche Brüder zusammengeholt einfach. Das sieht man relativ schnell. Wer sind denn die, die sich kümmern um die Gemeinde? Denen die Gemeinde eine Sorge ist. Also nicht die, die gern die Ersten sein wollen. Das merkt man manchmal auch schnell. Ja, so nach dem Motto, ja, wer zu Hause unter dem Pantoffel vorguckt, ja, und dann in der Gemeinde eben was sagen will. Das merken alle Geschwister sowieso schnell. Und ich glaube schon, das ist nicht so sehr die Gefahr. Aber wir haben es dann so gemacht, nachdem wir lang und breit wirklich über das Thema geredet haben. In Predigten, in Bibelstunden, in den Brüderstunden dann auch selbst, dass wir die Brüder, die die genannten Bedingungen erfüllten, einfach intern gefragt haben. Wir haben es so gemacht, ich denke, wenn es positiv läuft in alten Brüdergemeinden, dann ist so eine Brüderstunde zusammengesetzt aus Diakonen und Ältesten. Manchmal allerdings sind noch Leute drin, die nicht reingehören, die zu keiner der beiden Gruppen gehören. Und diese Brüderstunden haben meistens auch große Probleme. Die streiten sich dann oft und so, ja. Aber im positiven Falle so. Und wir haben dann die Brüder gefragt, was meinst du? Könntest du denken, dass dein Dienst der Dienst des Ältesten wäre? Und die Kriterien kannten alle. Und etliche haben gesagt, also für mich ist eindeutig, ich glaube, ich habe den Dienst des Diakonen zu tun. Das hatten die sowieso auch schon gemacht, ja. So hat sich also, haben sich dann wenige herauskristallisiert und die haben wir dann einfach vor die Gemeinde gestellt. In den alten Brüdergemeinden ist das so üblich, dass wenn jemand sich zur Taufe anmeldet, dass der natürlich zunächst zu den Ältesten geht, zu den Verantwortlichen und dann wird das in der Gemeinde bekannt gegeben. Ja? Der und der oder die und die hat sich zur Taufe gemeldet. Oder manchmal gleich auch zum Brotbrechen, in manchen Gemeinden ist das also praktisch der gleiche Termin dann. Und wenn jemand von euch Einwände hat, dann soll er das an dem und dem, oder bis in 14 Tagen dem und dem Bruder sagen. Nicht dem Betreffenden, sondern einem anderen. Und der kann das dann entsprechend mit dem regeln. Ne? Kann ja sein, dass jemand weiß, also der kennt einen Kollegen von dem seiner Firma und der sagt, der ist ein Mensch, der ist völlig unmöglich. Da kann man schon mal fragen, ja. Und das muss ja auch in Ordnung sein, ja? Der Ruf nach außen. So ähnlich haben wir es dann bei den Ältesten gemacht. Sie einfach vor die Gemeinde gestellt und wir haben gesagt, wir könnten uns denken, wir glauben, dass das die sind, die der Herr haben will. Die der Herr bestimmt hat dazu. Und wenn jemand Einwände hat von euch, der möge das dem und dem Bruder sagen, das war einer der gehörte nicht dazu zu dem Ältestenkreis, der möge das dem sagen. Dann kamen ein oder zwei Reaktionen und die Sache konnte gut geklärt werden und dann war die Sache, nach 14 Tagen war die Frist abgelaufen und wir haben gesagt, wir glauben, dass der Herr den Bruder und den Bruder bestimmt hat, den Ältestendienst hier in unserer Gemeinde zu tun. So lief das einfach. Ich habe es von anderen Gemeinden gehört. Also in jedem Fall ist also vorausgesetzt, dass man gründlich vorher drüber gesprochen hat. Dass man wirklich all die Aspekte bedacht hat, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Und wir müssen sehr aufpassen, dass, wie soll ich sagen, unser Herz uns dabei nicht verurteilt. Weil wir Menschen, na, wir sind Menschen. Und wir reagieren oft fleischlich. Wir reagieren nach Sympathie und Antipathie. Wir suchen uns Leute raus, die wir mögen. Aber das kann unmöglich so sein in der Gemeinde. Weil unsere Gefühle täuschen uns gewaltig. Wir müssen die Leute erkennen, die Gott bestimmt hat. Alles andere wäre für die Gemeinde schädlich. Unter Umständen sogar katastrophal. Wenn man die verkehrten Leute hat, kann die Gemeinde zugrunde gerichtet werden. Die Gemeinde muss also ganz große Sorgfalt drauf legen, das Richtige zu erkennen, die Richtigen zu erkennen. Ich habe es erlebt in einer anderen Gemeinde, da ging das auch gut. Die hat mich auch gebeten, in der Gemeinde also darüber zu reden, die gleichen Themen, die ich praktisch bei euch gemacht habe, habe ich da auch gemacht, in der Gemeinde im Vogtland, relativ große Gemeinde. Die haben sich also auch schon lange mit rumgeschlagen und ich habe auch mit den Brüdern geredet dann, wie könnte man das machen. Und die haben es dann so gemacht, dass nachdem also wieder alles lang und klar ausgesprochen war, dass jeder Gläubige unter Gebet die Namen einiger Brüder auf den Zettel geschrieben hat, von denen er glaubt, dass Gott sie, nicht er selbst, sondern Gott sie zum Ältestendienst berufen hat, der die Eigenschaften hat. Diese Zettel wurden dann von Vertrauenspersonen durchgesehen und es hat sich in den beiden Fällen, von denen ich, also in dem einen, wo ich dabei war, und dem anderen, wo ich es gehört habe, noch von der anderen Gemeinde habe ich es gehört, die haben es so ähnlich gemacht, hat sich also ganz deutlich herauskristallisiert, dass da also einige Namen am allermeisten genannt wurden und dann kamen also weit abgelegen noch einige andere. Aber es hat sich also ganz deutlich herauskristallisiert, eine ganz bestimmte Gruppe. So war das beim Anfang, versteht ihr das? So geht das los, wenn sozusagen noch gar keiner da ist. Ja, so könnte es heute sein, wenn noch keiner da ist. Wenn schon Älteste da sind, sind im Prinzip die Ältesten wesentlich dafür verantwortlich, Ausschau zu halten. Die Gemeinde ja auch, aber die Ältesten werden es wahrscheinlich verantwortlich gleich tun und überlegen, wer könnte das sein? Wer trägt schon ein Stück Verantwortung, ohne dass man den erst treten muss? Ja, wer sieht, wer kümmert sich um andere Geschwister? Ja, wer ist bereit, Arbeit zu tun? Wer ist auch fähig? Wer scheint auch die moralische Qualifikation dafür zu haben? Und irgendwann, so könnte ich es mir vorstellen, könnten diese Ältesten dann diese Personen auch der Gemeinde vorstellen. Und dann ist es am sinnvollsten, meine ich, also ihr müsst das selbst rausfinden, weil die Schrift sagt nicht viel dazu. Ich kann nur sagen, ich meine, oder ich versuche eine Methode rauszubekommen, die wohl dem, was die Schrift sagt, am ähnlichsten ist, am nächsten kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die dann eben auch so vorstellt und dass die Gemeinde dann die Möglichkeit zum Einspruch hat. Und wenn also ein schweres moralisches Vergehen etwa da genannt wird, das nicht geordnet ist, dann kann so jemand natürlich nicht Ältester werden. Ja? Da hat im Prinzip, Vetorecht wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man wird dann diese Sachen sorgfältig nachprüfen. Es kann aber nicht nach Sympathie oder irgendwas gehen. Das wäre sehr daneben und sehr zum Schaden der Gemeinde. So, wir kommen zur dritten Phase. Also die Gemeinde soll die Ältesten erkennen. Das kann also, wird ein Prozess sein bei uns. Drittens, die Gemeinde soll die Ältesten anerkennen. Das ist der nächste Schritt. 1. Timotheus 5, Vers 12. Das heißt, das kann mit der zweiten Phase so ein bisschen sich überschneiden. Nicht Timotheus, habe ich Timotheus gesagt? 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Das überschneidet sich mit der Phase, weil in Thessalonich das auch so war, denn da wissen wir es ziemlich genau, als Paulus dort die Gemeinde gegründet hat, das heißt, da war er nur ein paar Wochen da, dann musste er die Stadt verlassen, es musste sogar jemand dafür bürgen, dass Paulus die Stadt nie wieder betritt. Und er hat einige Monate später den 1. Thessalonicher Brief geschrieben. Da ist also zwischen diesem Brief hier, dem 1. Thessalonicher Brief und der Entstehung der Gemeinde, war wirklich nicht viel Zeit, nur ein paar Monate. Allerdings, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, die Thessalonicher, das waren Senkrechtstarter im Glauben, die sind so schnell gewachsen, die hatten eine solche Liebe füreinander, dass einem das Herz aufgeht, wenn man das mal studiert. Und denen schreibt Paulus also in seinem ersten Brief, also Kapitel 5, Vers 12, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Es ist natürlich jetzt nicht ganz sicher, ob Paulus hier schon Älteste benannt hat, bevor er weg ist. Oder ob das Timotheus gemacht hat, denn Paulus hatte den zwischendurch schon nochmal hingeschickt. Der war auch schon inzwischen da gewesen. Oder ob das Leute waren, die sich also sozusagen herauskristallisiert haben durch ihr Verantwortungsbewusstsein für die Geschwister. Es war ja eine starke Verfolgungssituation. Das können wir also hier nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Auf jeden Fall war es so, Paulus war bloß ein paar Wochen da, dann musste er weg nach Beröa, dann kam er nach Athen und dann nach Korinth. Von Korinth aus hat er diesen Brief geschrieben. Vorher hat er von Athen aus den Timotheus nochmal hingeschickt. Und der kam dann wieder zu ihm nach Korinth und da war Paulus ganz glücklich und voller Freude schreibt er sozusagen diesen ersten Thessalonicher Brief. Auf jeden Fall werden hier die Verantwortlichen oder schon die Ältesten als solche bezeichnet, die euch vorstehen im Herrn. Und selbst wenn das jetzt die erste Phase war, die sozusagen allein entsteht, ja, ohne dass man was benannt hat, dennoch ist die Haltung der Gemeinde hier äußerst wichtig. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt. Sie sollen wegen ihres Werkes, weil die sich mühen, weil die wirklich viel mehr Zeit und Arbeit dran hetzen für die Gemeinde, als die anderen das machen. Schon aus diesem Grund soll man sie anerkennen und, es geht noch mehr, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Das steht hier wahrscheinlich nicht ganz von ungefähr, denn diese Frage, wer hat was zu sagen, das fordert ja ganz leicht unser Fleisch heraus. Fleischlich gesehen möchte ja jeder, oder jedenfalls sehr viele, jeder wohl nicht, aber sehr viele möchten gern vorn dran sein, was zu sagen haben. Ja, lieber in einer kleinen Gruppe der Erste als in einer großen Gruppe der Zweite. Das ist fleischlich gedacht, menschlich, oft sündig gedacht. Und deswegen schreibt Paulus hier, Leute, haltet Frieden untereinander. Passt ja auf, dass hier nichts kaputt geht. Gerade an dieser Frage kann das schnell passieren, eine Gemeinde kann zugrunde gehen. Achtet sie besonders in Liebe, wegen ihrer Arbeit, wegen ihres Werkes. Die, die arbeiten, die, die vorstehen, egal ob sie jetzt schon genannt worden sind, auf jeden Fall, wenn es Älteste gibt, die Gemeinde soll die Ältesten anerkennen, nicht nur das, wie steht es hier, sie ganz besonders in Liebe achten. Sie ganz besonders in Liebe achten. Das heißt, wenn man Liebe zu jemand hat, dann wird man nicht schlecht über jemand reden. Nur um ein Beispiel zu nennen. Das ist also ganz wichtig, dass die Gemeinde das tut. Die Ältesten, die haben zum Beispiel auch die Aufgabe, jemand zurechtzuweisen. Zurechtweisen klingt ein bisschen hart im Deutschen, aber wenn man es mal auseinander nimmt, das Wort, meint das eigentlich nur die richtige Richtung zeigen. Weißt du, lieber Bruder oder liebe Schwester, da geht's lang, nicht so wie du denkst. Denn das sagt die Schrift. Das ist schon die Aufgabe der Ältesten. Sie haben dieses und das, wenn jemand zurechtgewiesen wird, dann schreit er nicht immer Hurra, vermute ich. Das wird bei euch im Schwabenland oder Baden-Württemberg nicht anders sein als bei uns in Sachsen oder Vogtland. Also, die Gemeinde soll die Ältesten anerkennen. Dass, darum bittet Paulus die Brüder, sie stehen euch vor im Herrn. So steht es von den Ältesten da, ja? Im Herrn geschieht das. Viertens, vierte Phase. Oder vierter Punkt, das kann man nicht immer so sagen, ob das eine Phase ist. Manchmal ist es eine Phase, ja, bis sich's herauskristallisiert, aber dann muss das natürlich auch stimmen. Ja? Dann, wenn die Ältesten da sind, muss die Gemeinde das auch wissen und muss sie natürlich auch anerkennen. Schließlich, die Gemeinde soll ihren Führern gehorchen. Das ist also noch eine härtere Aussage, steht aber deutlich da. Ich lese zunächst Hebräer 13, Vers 7. Und dann noch Vers 17. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und dann Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. Damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Hier geht es einmal um die Führer, die schon heimgegangen sind. Und zum anderen werden die erwähnt, die noch leben, also die jetzt da sind in dieser Gemeinde, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, oder die Gemeinden. Gehorcht und fügt euch. Gehorsam, wenn man es definieren will, bedeutet praktisch, dass ich meinen Willen dem Willen eines anderen unterordne. Das ist Gehorsam. Ja? Ich setze nicht meinen Willen durch, sondern ich bin bereit, mich zu fügen. Und das Fügen steht extra nochmal da hier. Ne? Gehorcht und fügt euch. Das heißt, in jedem Fall ist das schwer. In fast jedem Fall geht das gegen meinen Eigenwillen. Denn ich würde es für besser halten, wenn es anders geht. Und ich würde es lieber so machen. Aber das ist natürlich unser Fleisch wieder mal. Es wäre ein Thema wert, wirklich biblisch gesehen über Gehorsam zu sprechen. Es wäre nicht nur ein Thema wert, es wäre eine ganze Bibelwoche wert. Was ist Gehorsam biblisch gesehen? Es steht übrigens nicht so da, dass die Ältesten sozusagen den Daumen runter machen sollen und die Knute schwingen sollen. Ganz im Gegenteil. Es wird hier nicht den Ältesten gesagt, sondern das wird der Gemeinde gesagt, von Gott, nicht von den Ältesten. Versteht ihr? Ja, nicht, dass jemand jetzt irgendwo Autorität versucht, an sich zu reißen mit aller Gewalt und jetzt drauf zu trommeln auf die anderen. Nein, die Gemeinde soll wissen, aber das soll sie auch wissen. Liebe Geschwister, ihr sollt ihnen gehorchen. Ich will nur mal einen Aspekt sagen des Gehorsams, der mir mal sehr, sehr wichtig geworden ist, auch existenziell wichtig für mich. Es ist biblisch so, das kann man also gut nachweisen, durch die ganze Bibel, Alten und Neuen Testaments. Gott hat Autoritäten gesetzt, überall in der Gesellschaft. Man könnte es nennen delegierte Autoritäten. Sie haben ihre Autorität von Gott. Dazu gehören die Eltern, genauso in der Familie, ja, wie etwa auch staatliche Organe, wie auch in der Gemeinde die Ältesten. Gott hat Autoritäten gesetzt. Er gibt ihnen Verantwortung, er gibt ihnen Weisungsbefugnis, nicht in dem Sinn, dass sie sich selbst erkämpfen, sondern dass die anderen wirklich auf sie hören. Und wenn ich mich unterordne, wenn ich also jemand gehorche, ist das für mich eine unheimliche Entlastung. Es gibt manchmal sehr schwierige Situationen, wo man auch wirklich nicht sicher weiß, ist es da oder da lang richtig. Wenn ich dann jemand habe, der von mir Gehorsam erwarten kann, oder von mir Gehorsam verlangt, der sagt, ich möchte, dass du das und das tust, Punkt. Dann wird Gott von dem Rechenschaft verlangen, wenn das falsch, selbst wenn es falsch wäre, was er gesagt hat. Selbst dann. Das heißt, gehorsam zu sein für mich ist eine Schutzfunktion. Ja, Gott hat jemand über mich gestellt. Mein letzter Punkt, den muss ich jetzt sehr kurz machen. Ich habe ja gehört, ihr wolltet ohnehin in Hauskreisen auch noch über Ältestenfragen sprechen. Und ich weiß aber nicht sicher, ob das dabei ist, Jakobus 5. Stichwort. Wisst ihr das? Ob das dabei ist? Also diese Sache, ich lese wenigstens mal den Text und sage vielleicht ganz schnell was dazu, wie ich darüber denke, bloß dass ihr das wisst. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, es einzeln zu erklären. Jakobus 5, Abvers 13. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihm aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Die Stelle ist von daher bemerkenswert, weil das nämlich eine Reaktion der Gemeinde ist. Das muss ich also der Gemeinde, das muss ich euch sozusagen sagen. Wenn jemand krank ist, steht hier, er möge die Ältesten rufen. Das sage ich auch in alten Brüdergemeinden, wo das also nie gekommen ist. Ruft sie. Ruft mal die, wo ihr denkt, das sind die Ältesten. Ihr werdet schon sehen, was sie machen. Was sie machen sollen, hier. Also es gibt verschiedene Gemütsverfassungen. Man kann leiden, man kann Zuversicht haben, man kann krank sein. Das meint eigentlich schwach, körperliche Schwäche. Das kann sogar eine Schwäche im Glauben meinen. Das kann eine Kraftlosigkeit meinen, den Willen Gottes zu tun. Ich sage jetzt bloß mal die Ergebnisse, begründen kann ich es auch. Natürlich auch körperliche Krankheit. Die Kranken sollen die Ältesten rufen. Das setzt zunächst ein inneres Einverständnis voraus. Der Kranke wird nämlich in einer guten Richtung aktiv. Und das ist genau das Mittel, was Gott hier gebrauchen will. Und Jakobus sagt dann ganz genau, was dann geschehen soll. Und er sagt nicht absolut, der Kranke wird geheilt von seiner Krankheit, sondern er sagt, es wird besser mit ihm werden. Und was vorher noch passiert, also wenn die dann da sind, das ist interessant. Erstens, die sollen ihr Verhältnis mit Gott in Ordnung bringen. Das heißt, guckt sie an, Vers 16, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also ich bin mal in so und so einem Zusammenhang gerufen worden und der Bruder, um den es da ging, das war einer, der für mich schon ziemlich schwierig zu verkraften war. Und ich für ihn auch. Also, naja, ich will das nicht schildern, lieber nicht. Und natürlich wurden wir augenblicklich daran erinnert. Und bevor wir gebetet haben, habe ich den um Vergebung gebeten, den Bruder. Und er hat es bei mir auch gemacht. Und dann haben wir gebetet. Das heißt, die Krankheit ist die Chance, auf einmal Dinge in Ordnung zu bringen, über die man sonst gar nicht sprechen würde. Krankheit ist eine Chance, geistlich in Ordnung zu kommen. Dann sollen die Ältesten über dem Schwachen beten. Das meint nicht Handauflegung. Das steht hier nicht da. Äußerlich meint es einfach, sie stehen wahrscheinlich. Man schaut sich wenigstens an, ja, man betet für ihn. Inhaltlich meint es, der betet nicht das Vaterunser, sondern die beten wirklich für die Sache jetzt. Und dann steht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Dieses Retten ist also ein sehr umfassender Begriff. Kann psychisch meinen, geistlich ganz gewiss. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Denn die haben ja miteinander um Vergebung gebetet. In diesem Zusammenhang. Das ist eine herrliche Sache. Der also in Anfechtung geriet, zu Fall kam, müde oder schwach geworden ist. Und dann steht hier, sie sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das wird verschieden gedeutet. Ich neige sehr dazu, eigentlich das ganz normal medizinisch zu sehen. Mit dieser Aussage ist ja schon viel Schindluder getrieben worden, also etwa im Sinne der letzten Ölung oder so etwas. Oder zur Praxis des Gesundbetens. Für das Wort Salben steht hier ein interessanter Begriff da, den man eigentlich besser übersetzen sollte mit Einreiben. Bei Einreiben denke ich immer so an meine Kindheit und Pulmotin. Wenn man Husten hat oder so, das stank fürchterlich, das Zeug. Also es meint auf keinen Fall das zeremonielle Einreiben, nach meiner Meinung, denn dafür gibt es auch wirklich im griechischen Text ein anderes Wort. Das heißt Schrio, ja, Schrio Christos, ja, der Gesalbte, das ist also davon abgeleitet. Auch das Wort für Öl, Elion, ist also das normale Öl, was man mit hatte, was zum Beispiel der barmherzige Samariter bei hatte und was er auf die Wunden goss. Es war also so eine Art Erste-Hilfe-Mittel, so eine Art Universalmedikament. So ein Öl gehörte zum Beispiel auch zur Körperpflege. Man hat sich damit eingerieben damals in Israel. Es ist also möglich, das rein medizinisch zu verstehen. Andere sagen, naja, also sie glauben das nicht so. Sie denken, es ist eher so ein ermutigendes Symbol für den Kranken, um seinen Glauben zu unterstützen. Aber das wäre normale Medizin auch dann. Ich neige dazu. Und ich möchte von daher auf jeden Fall deutlich machen, das ist nichts Mystisches. Nichts, was man bestimmten Gruppen überlassen sollte, die es dann noch exzessiv betreiben, in irgendeiner Art und Weise und dann ihren Glauben ausdrücken, der regelmäßig dann doch nicht zu Erfolgen führt. sondern wir wollen ganz nüchtern sein und das tun. Die größte Chance ist, ja, wenn die Gemeinde das wirklich macht. Also wenn die Gläubigen das wirklich machen und die Ältesten dann rufen, sie haben die Chance, geistlich weiterzukommen und vielleicht sogar körperlich geholfen zu bekommen. Fassen wir zusammen. Wir haben darüber gesprochen, wie eine Gemeinde Älteste bekommt und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten soll. Die Gemeinde soll also die Ältesten erkennen. Also die erkennen, die Gott gegeben hat oder die Gott vorbereitet. Perfekte Leute sind das nie. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Sie soll sie anerkennen, ihnen gehorchen und das immer in so einer Art und Weise, die auch liebevoll ist, die ihnen den Dienst leicht macht, soll sie ehren. Und da kann jeder beteiligt sein. Und seinen Beitrag geben, auch wenn er selbst kein Ältester ist oder irgendeinen anderen Dienst hat, er kann seinen Beitrag geben, dass die Gemeinde wächst. Dass es gut vorangeht, wenn eben bestimmte Dinge geordnet sind. So, wir haben ein bisschen überzogen schon. Habt ihr noch Geduld zu den Fragen? Können wir vielleicht sogar erstmal ein Lied singen, dass ich einen kleinen Moment Erholung habe? Und wer vielleicht doch eine Frage noch hat oder aufgeschrieben hat schon, der möge sie mal hier irgendwie hergeben. Ein paar habe ich schon in der Tasche stecken. Ja, einige Fragen sind mehrfach da. Einige, denke ich, kann ich wegtun, weil sie schon, die hatte ich also vor der Stunde schon, die haben sich dann praktisch schon beantwortet durch den Vortrag. Ich will mal sehen. Also zweimal kam wenigstens die Frage, wie viele Älteste sollte eine Gemeinde haben? Pro Glieder oder so. Es steht einfach nicht da, nirgendwo. Und es ist immer schwierig, wenn man jetzt Analogien versucht. Wie viele, also die Mindestzahl ist 2, es kann nicht bloß einer sein. Das habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern schon mal erwähnt. Das ist ziemlich wichtig, dass es nicht bloß einer ist. Es sollten aber auch bei einer Gemeinde von 100 oder so, da sollten es schon wesentlich mehr als 2 sein. In der Bibel haben wir nicht viele Möglichkeiten da, das zu sehen. Der Herr Jesus hat einen großen Jüngerkreis gehabt von 120, hat einen kleinen gehabt von 12. Und manchmal bei bestimmten Gelegenheiten hat er nur 3 gehabt. Aber das war jetzt alles Jüngerkreise. Ob man das jetzt auf Gemeinde automatisch übertragen kann? In Israel waren die Ältesten, es gab in jedem Ort einige Älteste. Also ein Ort von ein paar tausend Leuten hatte, glaube ich, 7 Älteste oder so. Also ich würde mal so annehmen von dem, was ich weiß von anderen Gemeinden und gehört habe, es ist wahrscheinlich eine sinnvolle Zahl. Nehmen wir mal an, ja, so zwischen 5 und 7% einer Gemeinde. Das wären also bei 100 Geschwistern könnten das durchaus 5 sein. Oder zwischen 3 und 7% oder so. Ja, das ist es, ich kann es nicht sagen, es wird nirgendwo festgelegt. Allerdings, man sollte das niemals im Sinne einer Demokratie missverstehen. Also wir wählen jetzt hier die Abgeordneten, ja, und wir wählen die in den ältesten Kreis rein, die unsere Meinung durchbringen. Wenn das der Vater des Gedankens ist, ist es von vornherein also völlig absurd. Das wäre sehr gefährlich sogar. Hier will man nämlich eine bestimmte Richtung durchdrücken. Ja, und das wäre, man will nicht, dass die Gemeinde gesegnet wird. Ja, man schon auch, aber in meiner Richtung gesegnet wird, ja. So, das wäre also sehr verhängnisvoll. Es wird überhaupt nichts drüber gesagt. Es ist einfach so praktisch, wenn ein Kreis zu groß wird, dann kann er auch nicht mehr arbeiten. Auch im Ältestenkreis. Und viele Brüdergemeinden sehen das ja so und irgendwie so ein kleines bisschen in der Tradition von Brüdergemeinden steht ja auch, dass Gemeinden sich dann geteilt haben, wenn sie größer wurden. Das ist dann wahrscheinlich die sinnvollste Sache, dass man also irgendwo an einem anderen Ort oder in der Nähe, wo dann doch einige auch wohnen, da wieder sinnvollerweise eine neue Arbeit anfängt. Sodass, also ich wüsste kaum, dass es mehr als 7 Älteste mal gab oder gibt. So schätze ich. Mehr kann man nicht sagen dazu. Worin liegt der Unterschied zwischen einem leitenden Mitarbeiterkreis und Ältesten? Also, Es gibt eigentlich neben den Ältesten, höchstens biblisch gesehen, noch so einen Kreis, den habe ich also vorgestern geschildert, das ist der Kreis der Diakone. Das könnte man schon als leitende Mitarbeiter ansehen. Also dazu würde ich schon neigen. Das heißt, sie haben also hauptsächlich andere Aufgaben oder haben Aufgaben für bestimmte Bereiche. Die Ältesten haben die Aufgabe, für die Gesamtgemeinde zu sorgen. Sie müssen nicht alles einzeln machen. Es muss nicht so sein. Es kann zwar sein, dass ein Ältester Kinderarbeit macht, aber es wird etliche Mitarbeiter geben, die Kinderarbeit machen und vielleicht sogar einen oder zwei, die speziell dafür verantwortlich sind, die auch sich kümmern, dass die Dienste immer besetzt sind, dass die nötigen Leute da sind zur Betreuung von Kindern, wer weiß das alles. Ja? So etwa stelle ich mir das vor. Also ein Mitarbeiterkreis oder ein Mitarbeiter in einem Kreis hat also für einen bestimmten Rahmen die Verantwortung. In alten Brüdergemeinden ist das dieser Mitarbeiterkreis die sogenannte Brüderstunde. Im positiven Fall sind dabei die Ältesten plus die Diakone. Ein Mitarbeiterkreis extra zu etablieren, der was anderes will, irgend so ein Zwischenglied, ist in der Bibel nicht zu finden. Ich weiß nicht, ob man es anstreben sollte, es sei denn, man will irgendeine Demokratie. Und man will durch Abstimmung irgendeine bestimmte Richtung vorgeben. Versteht ihr? Das ist das Problem. Entweder ihr wollt was Bestimmtes erreichen, du oder du, und die anderen wollen wieder was anderes erreichen, dann kämpft ihr so lange, bis die eine Gruppe die Übermacht hat, oder ihr wollt Gott dienen. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Unterschied. Inwieweit haben Gemeindeglieder bei wichtigen Entscheidungen Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Einsetzung von zusätzlichen Ältesten? Bei dieser letzten Frage, in dem Sinne, wie ich es geschildert habe vorhin, dass eine Gemeinde schon oder dass einzelne Glieder schon Einspruch erheben können, wenn sie schwerwiegende Verstöße entdecken gegen die genannten Kriterien, die biblischen Kriterien. Ansonsten nicht. Und bei anderen Fragen würde ich sagen, entscheidet die Gemeinde nicht mit. Bei einer einzigen Ausnahme, und das war auch eine Frage, warte, Augenblick. Ja, das ist die Sache mit Matthäus 18, also Gemeindezucht. Wieder, also eine Sache, die man eigentlich nicht jetzt einfach so abhandeln könnte. Ja? Denn letztlich ein Ausschluss aus der Gemeinde, was das Schlimmste ist, wird von der ganzen Gemeinde vollzogen. Vollzieht sich normalerweise so, dass wenn ich jemanden sündigen sehe oder mir Kenntnis wird von jemandem, dass er offensichtlich in Sünde lebt, dann muss ich zu ihm hingehen, mein Bruder oder meine Schwester. Wenn er nicht auf mich hört, soll ich jemand anders mitnehmen. Sinnvollerweise wäre das wohl schon jemand von den Ältesten. Ich habe davon gehört, von der Sache, und jetzt nehme ich vielleicht den Nächsten mit, ja, der jetzt die Verantwortung auch sieht, einer, der auch seelsorgerlich dienen kann, dem könnte ich das schon sagen. Wenn das nicht geregelt werden kann, wenn der also nicht einsichtig ist. Es geht nicht jetzt um, ob das jetzt irgendeine bestimmte Art von Sünde, dass es nur darum ginge, sondern niemand wird wegen einer Sünde ausgeschlossen, sondern immer nur wegen Unbußfertigkeit. Er sieht es nicht ein. Das ist das größte Problem. Dann müssen die Ältesten sozusagen das vor die Gemeinde bringen, das ist der nächste Schritt, und der Gemeinde sagen, das und das ist Fakt. Und wir müssen uns von ihm trennen. Die ganze Gemeinde vollzieht das dann in der Weise, also in der Weise ist die Gemeinde beteiligt, nach meiner Sicht der Dinge, dass sie das akzeptiert und tatsächlich auch so eine, was ist ein Stück Trennung von demjenigen. Das heißt, er muss merken, also dass er draußen ist, dass er gemieden wird von Geschwistern, ist tatsächlich für ihn eine Strafe. Er muss merken, wie schwer das ist, ohne Gemeinde zu leben, damit er zur Besinnung kommt. Es werden manchmal als sehr kuriose Ansichten geäußert in dem Gebiet, ja. Es sollte sein wie ein Heide und Zöllner steht da, ne? Und dann sagt er, ja, die Heiden und Zöllner sollen wir doch lieben. Ja. Also das ist also völlig blödsinnig, auch logisch Unsinn.